In unserer ersten Folge Auf Wiedersehen reden Frank und ich über Backflashes in die 90er Jahre, weichgespülte Polizisten und die wahrscheinlich beste Sexszene in der Geschichte Hollywoods. Viel Spaß bei Demolition Man. Herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres neuen und ersten Podcasts Auf Wiedersehen. Und ich mache das Ganze nicht alleine, sondern ich mache das zusammen mit dem Frank. Hallo Frank.
Ja, hallo Chris.
Ja, und Frank, was machen wir denn bei Auf Wiedersehen? Erzähl mal.
Wie das halt so ist, haben wir zwei uns zusammengesetzt und hatten eine Idee. Und zwar, dass wir uns eigentlich einfach nur alte Action-Klassiker, die man irgendwie als kleines Kind oder sehr lange zumindest nicht mehr gesehen hat, sich nochmal anschaut und einfach nochmal so das ganze Revue passieren lässt, wie der Film heute als auf einen Erwachsenen, ein erwachsenes Ich wirkt. Ja, und das war eigentlich die ganze Grundidee schon.
Genau, den Film besprechen wir dann. Und die Idee ist schon vor einer Fantastilliarde Jahren entstanden. Und irgendwie haben wir es nie gebacken bekommen, den Podcast endlich mal aufzunehmen. Heute haben wir es geschafft. Und welchen Film haben wir uns denn angeschaut?
Wir haben uns ausgesucht den guten alten Klassiker Demolition Man.
Yeah. Übrigens, kleiner Fun Fact, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir den Film jetzt nochmal angeschaut habe, immer gedacht, der heißt Demolition Man. Und erst beim Suchen des Films ist mir aufgefallen, dass der Demolition Man heißt.
Ja. Ich muss sagen, ich hab ewig nicht gewusst, wer damit gemeint ist in dem Film.
Ja, stimmt, ja. Das ist der Bösewicht, der Gegenspieler, denkt man immer, ne? Weil Demolition verbindet man ja richtig. Eher mit unguten Sachen.
Ja.
Aber in diesem Fall ist es die Hauptperson, die da heißt, warte kurz, John Spartan.
Ich wäre jetzt auch reingesprungen. Ich hätte die Grätsche gemacht.
Sehr gut, sehr gut. John Spartan, der gespielt wird von
Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone, ganz genau. So wird der nämlich richtig ausgesprochen. Das wissen, ja, das wissen nur die meisten nämlich nicht.
Ja.
Der dann gegen den
Gegenspieler. Österreicher.
Er ist doch. Nee, das war Bruce Willis, der zur Hälfte Deutscher ist, ne? Ja, genau. Und der dann als Gegenspieler hat eben, der nicht der Demolition Man ist, nämlich Wesley Snipes als Simon Phoenix.
Und, korrekt.
Genau, und tatkräftig unterstützt wird Sylvester Stallone von der Sandra Bullock, aka, oh, jetzt muss ich selber wirklich gucken, Huxley, Lieutenant
Lenina.
Huxley.
Lenina
Huxley, genau. Aber ja. Worum geht's denn überhaupt beim Film? Erstmal da mit einem grundlegenden Plot anfangen, oder? Für alle, die den Film genauso lange nicht gesehen haben wie wir beide.
Ja, der Plot, ja. Ich könnte sehr schlecht den Plot erklären.
Okay, dann wechseln wir uns ab.
Ja, also ich sag mal so, es fängt halt natürlich an im Jahre 1996. Mhm. Ich fange einfach mal die erste Szene an zu beschreiben, weil ich glaube, das ist eigentlich schon was den Film schon ausmacht und woran man schon erkennt, wo man da jetzt gerade dran ist. Und zwar brennendes Hollywood, sehen wir erstmal. Ja, also das Hollywood-Zeichen brennt, die Kamera fährt über ein absolut zerstörtes Stück Land, ja, mit auch abgefackelten Häusern. Und das Ganze, und das ist das, was für mich so wichtig ist, nicht CGI, sondern einfach noch so richtig hausgemachte, wie soll man es nennen, hausgemachte Effekte, Kulissen. Ja. Ja, also man sieht halt wirklich, da brennt halt wirklich was und das ist nicht irgendwie ein Fake-Feuer, sondern es ist echtes Feuer. So sieht das Ganze aus. Und wir starten quasi im Jahr 1996 und es ist so dieses, der Held jagt quasi einen Bösewicht. Ja, er sagt es auch so schön, einer der ersten Sätze von ihm im Film ist es natürlich auch, ne? Sie schicken einen Verrückten, um einen anderen zu fangen.
Genau.
Das ist Sylvester Stallone, sein erster Spruch, ja, den er da in dem Film
hat. Heute haben sie zwei Wahnsinnige geschickt, um zwei Wahnsinnige zu besprechen.
Genau das. Und das Ganze endet darin, dass die zwei einen supergeilen Standoff quasi in diesem Gebäude haben. Geht eigentlich darum, dass, ich glaube, jetzt habe ich den Namen
20,
vergessen.
20 Geiseln sind da irgendwie untergebracht, oder?
Genau. Und John Spartan soll diesen Phoenix aufhalten, weil ein Busfahrer mit Insassen quasi, 20 Geiseln, von dem Phoenix gefangen halten und er will die halt befreien. Und es endet damit, dass sie quasi einen riesigen Standoff in diesem Gebäude haben mit coolen Sprüchen, ja. Ist es hier kalt oder bin ich es? Der kommt dann schön von.
Oh Gott.
Schon. Der zieht dann schon bis ins Knie rein.
Der
wenn man
den
klingt hört.
Auf Deutsch auch so schlimm, ne? Ich meine so, von wegen, ist es cool hier oder bin ich das? Ist dann ja schon ein bisschen, man versteht ihn eher, aber im Deutschen, Alter.
Man muss sagen, Wesley Snipes ist in dieser Rolle auch unendlich geil. Also neben Blade für mich einer der geilsten Actionfilme, die er gemacht hat. Und da ist er halt auch der Bösewicht.
Ja.
Und man muss ja auch noch zu sagen, kleiner Side-Fact, sag ich mal, den es dazu gab. Ursprünglich sollten in den zwei Hauptrollen Jean-Claude Van Damme und Steven Seagal mitspielen. Die zwei sind sich aber einfach nicht einig geworden, wer den Bösen spielt. Und daraufhin wurden es dann einfach zwei ganz andere.
Wer die krasseste Sau ist, wer den besten Spagat kann.
Genau, wer den bessere Frisur hat.
Oh Gott, ja. Das wäre ein Trash-Feuerwerk ohne Gleichen gewesen.
Aber man muss auch ehrlich sagen, also das haben wir auch beide gesagt, ne? Also ich wie du merkst, ich bin echt nicht gut dabei, um den Plot jetzt zu erklären. Aber,
alles gut, dafür hast du mich.
Was wir beide halt echt gemerkt haben, war, dass der echt gut gealtert ist dafür, dass das doch schon alter Schinken ist. Ich meine, der spielt zwar im Jahr 1996, wurde aber gedreht
in 93.
Ne, also schon nochmal 3 Jahre vorher.
Ja, genauso alt wie Jurassic Park. Und da wollte ich auch nochmal sagen, weil du voll meintest, kein CGI. Ich meine, klar, zu der Zeit war CGI auch noch schweineteuer. Aber ich glaube, das macht im 90er-Jahre-Action-Movies so unfassbar gut und zeitlos. Also klar, die Frisuren, die Klamotten und so, ne, gerade wenn du die MIB und sowas anguckst. Aber das macht's halt so authentisch noch, weil die Effekte sind halt noch mit Puppen. Zieh dir Star Wars an oder in Jurassic Park, so, die sind halt alle mit Puppen gemacht. Und deshalb wirkt das auch noch echter und homogener. Und wenn das CGI gewesen wäre, wären das halt aus heutigen Sicht so schlechte Computereffekte gewesen, dass sich das keiner mehr hätte angucken können. Also selbst
ja, man sieht es ja auch in einer Szene, ne, die dann später kommt. Ich sag mal, mit mir, um noch mal dann den Schritt weiterzumachen, wollte ja noch mal kurz erklären, dieser Standoff, ne?
Ach so.
Es endet ja dann damit, dass quasi die zwei sich halt coole Sprüche an den Kopf knallen und das ganze fucking Gebäude einfach in die Luft gejagt wird. Das im Hintergrund auch einstürzt und dann 5 Minuten später aber draußen zur Hälfte wieder steht. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist.
Nee, ist mir nicht, aber ich habe mich gefragt, wie die da rausgekommen sind, weil das ist ja alles explodiert und im nächsten Moment siehst du dann halt schon den Schnitt, wie er in Ketten liegt und also wie Phoenix in Ketten liegt und Spartan da irgendwie so rumspaziert. Lalalala. Und ich denke mir, okay, wie sind die da gerade rausgekommen? Das ist interessant gewesen. Ja.
Und obwohl er noch einen Thermocheck gemacht hat vorher, ne, dass da überhaupt jemand drin umkommen konnte, das konnte ja eigentlich gar nicht sein. Allein, also ich sag mal, der Anfang ist halt so, ist schon so ein bisschen von der Optik her sieht's einfach geil aus. Draußen stehen dann auch so alte Wracks aufeinander gestapelt. Ja. Also wie gesagt, über den ganzen Film über, wenn man sich den Hintergrund immer mal so betrachtet, da ist echt eine große Detailverliebtheit, so was diese ganzen Settings angeht. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das ist doch das, was man sofort merkt, wenn man so einen alten Film guckt. Es wirkt einfach viel, viel authentischer. Es ist nicht so, du merkst heute, wenn du so einen heutigen Actionfilm, da geht eine Explosion hoch und du siehst schon, das ist CGI, es sieht zwar fucking gut aus, aber es ist halt eben nicht echt, weil es einfach schon wieder zu gut aussieht. Sagen wir es einfach mal so, ja.
Ja.
Auf jeden Fall hat das am Anfang halt noch so ein kleines, einen kleinen Plothole, würde ich sagen, weil, wie gesagt, wie du es ja auch sagst, ne, erstens mal das ganze Haus stürzt zusammen, dann sind sie auf einmal draußen. Ja, und dann hat er ihn quasi in die Falle gelockt, weil dann kommt einer so von der Seite angelaufen und sagt so, wir haben hier überall Leichen gefunden draußen. Und eigentlich ist der Spartan, John Spartan, sich ja ziemlich sicher, dass da keiner drin war, weil er hat ja, wie gesagt, diesen Thermocheck gemacht und es waren eigentlich nur die Leute von Phoenix in dem Gebäude. Aber es werden halt alle Leichen gefunden, von denen, die er retten wollte, diese Geiseln, die angeblich sind halt alle tot und Phoenix freut sich wie ein Teufel und sagt so, jetzt kommen wir halt beide in den Knast. Ja. Dann sitzt du da erstmal, denkst so, okay, eben ist ein fucking Gebäude in die Luft gegangen. Angeblich sind jetzt die Geiseln alle tot und jetzt wird der Supercop, den sie geschickt haben, direkt eingebuchtet, weil er halt, ne, das ist so.
Genau, obwohl es wurde ja zwischendurch immer wieder gesagt, so dass Spartan ja den Demolition Man auf eigene Faust verfolgt hat. Also es war nicht sein Befehl, er wurde nicht geschickt von der Polizei, er ist zwar Polizist, ne? Er hat alles auf eigene Faust gemacht und das ist wohl nicht das erste Mal, dass er irgendwie über die Stränge geschlagen hat. Aber
deswegen heißt er Demolition Man.
Genau, weil er
einfach gerne mal Gebäude in die Luft jagt.
Deswegen, die dann später wieder stehen. Ich meine, eigentlich ist er nur halb so schlimm eigentlich, aber, ne? Genau. Also was mir übrigens auch aufgefallen ist, ich finde, bei diesem Blick von oben, den du beschrieben hast, sieht das ganze L.A. oder in dem Fall eben Hollywood extrem dystopisch aus irgendwie. Also es sah aus, hätte auch Mad Max sein können irgendwie. So war ja, alles richtig zerstört und so. Und ich dachte mir so, okay, ihr habt das 93 gedreht und ihr denkt, in 3 Jahren sieht das da so aus bei euch. Aber man kann es auch wiederum auf den Simon Phoenix münzen und sagen, okay, das ist halt der krasse Oberbösewicht, der da schon seit Jahren oder seit Monaten die Stadt terrorisiert und der jetzt eben Spartan hinterher ist. Oder? Aber es hat so ein bisschen eine Dissonanz in mir vorgerufen und dachte, okay, das sieht irgendwie ganz schön krass aus für Hollywood.
Ja, du hast halt sofort dieses, du sitzt vom Fernsehen und denkst schon so, oh, krass, Endzeitstimmung hier.
Genau, da ist die Kacke am Dampfen.
Hier ist absolut die Scheiße am Brennen, ja. Ja, und dann endet das natürlich damit, dass die beide in ein Creo-Gefängnis eingefroren werden. John Spartan genauso wie Simon Phoenix. Also der Gute und der Böse werden quasi eingefroren im Jahre 1996. Und ich weiß gar nicht, die sollen wie lange eingefroren sein? 70 Jahre sollen die, glaube ich, eingefroren werden. Ich
glaube,
waren 70 aber im Jahre 2032 wird Simon Phoenix, glaube ich, als erstes natürlich aufgetaut. Ne?
Ja. Und so, wird dann irgendwie befragt und kann sich während dieser Befragung ihm befreien. Und ich will den Plot gar nicht so doll ausweiten, damit die Leute sich hier auch nochmal angucken können, wenn sie Bock drauf kriegen. Aber auf jeden Fall kann er sich dann befreien während dieser Befragung und tötet auch Leute währenddessen und haut halt ab. Und das Problem da ist aber, dass offensichtlich die Zukunft, also das Jahr 2032, ein unfassbar verweichlichtes Zeitalter geworden ist. Da hat irgendwie ein Polizist so schön gesagt, so von wegen genau, wir sind Polizeibeamte, für Gewalttätigkeiten wurden wir nicht ausgebildet. Ja. Und das fand ich so schön.
Das ist wohlgemerkt sogar Rob Snyder, der da sitzt. Ne, man kennt ihn von diesen ganzen Sohan und die ganzen Adam Sandler-Filme. Ja. Rob Snyder ist ja dieser Sidekick, ein sehr, sehr junger Rob Snyder, wohlgemerkt. Ja. Aber der sitzt da und genau, die Polizisten kriegen dann richtig auf die Ohren vom Simon Phoenix, der halt in absoluter Karate-Manier die auseinander nimmt. Und er sitzt da und sagt so, ja, aber wir sind Polizisten, wir sind dafür gar nicht für Gewalt ausgebildet. Das ist halt auch so ein Satz, ne. Aber allein auch, ne, dass, man muss noch dazu sagen, Simon Phoenix wird quasi, also du wirst in diesem Creo-Gefängnis, wirst du manipuliert. Ne? Du kriegst,
stimmt, das wird später noch gesagt, genau. Du bekommst Fähigkeiten eingepflanzt in dein Hirn, während du schläfst quasi.
Genau, damit du halt so ein bisschen rehabilitiert werden kannst. Und beim Simon Phoenix ist irgendwas passiert, also irgendjemand von der jetzigen Zeit von 2032 steuert den so ein bisschen, weil der irgendwie ein, ist eigentlich völlig unrelevant, aber es gibt noch so einen Widerstand, so eine Rebellion in dieser Welt, die halt wirklich so nach Mad Max aussieht.
Ja, die leben irgendwo unterhalb der Straße, also in den Kanalisationen leben die halt irgendwie und führen da ein Leben, wie wir es heute auf irgendwelchen Straßenbazars kennen würden oder sowas. Also eigentlich eine ganz normale Gesellschaft, aber die sehen halt total heruntergekommen aus eben und überfallen dann immer mal wieder in so Guerilla-Angriffen irgendwie die einzelnen Geschäfte oder eben Restaurants, wie es dann später im Film auch vorkommt, um einfach Essen zu bekommen. Mehr ist es tatsächlich eigentlich gar nicht. Ne?
Genau. Und die sagen dann auch so, also die wollen auch dann weg von diesem ganzen sanfte Grüße-Kram. Das ist auch so ein Ding, was halt ständig verweichlichen Welt gesagt wird. Ja.
Friede mit euch, also ne? Eigentlich einen jüdischen Gruß, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ja. Sanfte Grüße. Die geben sich auch nicht die Hand, sondern die machen halt nur so ein High Five und dann bewegen die das in der Luft, ohne sich zu berühren, so eine Kreisbewegung. Es ist total absurd.
Zu der Körperlichkeit ganz kurz. Ich möchte nur teasern, ja, damit sich jeder diesen Film auch anguckt. Es gibt eine unfassbar gute Sexszene zwischen Sandra Bullock und Sylvester Stallone. Und mehr möchte ich nicht sagen. Ja. Schaut euch diesen Film nur für diese Sexszene an. Die ist perfekt.
Richtig,
eine bessere Szene gab es nirgendwo.
aber es ist, dazu sagen wir auch nicht mehr. Das muss man sich einfach wirklich angesehen haben.
Genau.
Um nochmal darauf zurückzukommen. Genau, Simon Phoenix befreit sich, weil er das Passwort kennt. Für diese Vorrichtung, in der er gefangen ist. Und das Passwort ist halt auch so dumm. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Das fucking Passwort, um Handschellen zu öffnen in der Zukunft, in dieser Zukunft, heißt Teddybär.
Stimmt.
Und das ist so.
Ich hatte gerade Kuscheltier im Kopf, deswegen, ja.
Ja, du sitzt da so und denkst dir so, oh Gott, ja. Aber naja. Und wie gesagt, diese Rebellion dazu, die sind halt so, die mögen das mit dem Rauchen noch so. In der Zukunft, man darf keine Schimpfworte sagen, ne? Das ist auch so ein Running Gag, der sich durch den ganzen Film zieht, ne? Wenn du irgendwie fucking shit oder irgendwas, dann machst du im Hintergrund
und dann kommt irgendwie. Ist auch so gut.
Ja,
und da habe ich
irgendein Roboter, der dann halt die den One-Credit-Strafe ausspricht und alles.
Und das ziehen die auch durch, wirklich bis zum Ende. Hörst du im Hintergrund immer wieder, immer dieses Geräusch, sie haben eine Strafe von einem Credit erhalten für das Schimpfwort. Und ich denke, oh Gott, geil. Ja. Also ich habe es wirklich durchgezogen. Ich habe extra darauf geachtet, um zu gucken, ja, da hätte jetzt was kommen müssen oder sowas. Nein.
Ja, also doch, zwei Stellen wird's, aber das liegt an der deutschen Übersetzung.
Ah.
Weil die deutsche Übersetzung ist härter wie die amerikanische, also die, wie das Original.
Mhm.
Und da sind so zwei, drei Stellen, wo das im Hintergrund nicht kommt. Ne? Also
vielleicht erklärt das auch, aber, ich habe mir nämlich notiert, es gibt eine Beleidigung, für die kriegt John Spartan ein Ticket oder ein Credit. Elender Fleischfresser. Und ich denke mir, okay, vielleicht sind die auch alle jetzt Vegetarier da. Das kann natürlich auch sein. Wäre eine super Voraussicht, im Jahre 1993 zu sagen, hey, Jahr 2032 sind alle Vegetarier. Wir haben jetzt seit 2019 und haben noch nicht alles Vegetarier, aber es ist gerade alles am Kommen. Und dass das ein Schimpfwort ist, fand ich sehr witzig. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie es auf Englisch klingt. Ich hab den
wahrscheinlich auch das Original dann, ja, wo der quasi dann anschlägt drauf. Ja, aber wie gesagt, an sich, man merkt halt die Sandra Bullock, die in dieser Zukunft quasi eine Vergangenheitsfan ist. Ne?
Ja.
Also die zieht sich halt so diese ganzen Sachen, die in den 90ern aktuell waren, sowas, die hat, wenn man ihre erste Szene ist ja auch, sie macht, das fand ich auch so ein bisschen verwirrend, weil im ersten Szene, wo man sie sieht, telefoniert sie und dann sieht man auch erstmal so diese iPad-Geschichten, ne, was heute gang und gäbe ist, was damals natürlich einfach noch riesige Monitore waren, die dann halt so abgefilmt worden sind. Und dann fährt sie durch die Gegend, auch mit Autos, mit Displays und so. Und das ist alles gar nicht so weit weg von dem, was man dann jetzt so schon kennt.
Tatsächlich nicht, ne. Ist relativ gut vorausgeschaut.
Ist echt gut, ja. Und dann geht sie halt in ihr Büro ran und stresst sich doch mit ihrem Chef irgend so ein bisschen. Und dann ist eigentlich sie auch die allererste in dem ganzen Film, die flucht und dafür bestraft wird.
Stimmt.
So, und später wird Sylvester Stallone aufgeweckt, ja, und John Spartan wacht auf und das erste, was er natürlich irgendwas ist, fucking shit, bla, was weiß ich was.
Wie er sofort losflucht.
Richtig. Und dann tun aber, die muss man drauf achten, Sandra Bullock und dieser andere Cop, den es noch da gibt, ich glaube, das ist Benjamin Brad, der hier Alfredo Garcia spielt, da. Die tun so, als wenn, oh Gott, der hat ein Schimpfwort gesagt, wobei sie selber halt vorher schon eins rausgehauen hat, aber die tun so, als wenn das wäre das Schlimmste, was jemals passiert wäre. Also,
vielleicht
es hat so ein paar Logik, es hat so ein paar Logiklücken schon, so, wo man so sagt, naja, gut, man könnte da, ich meine, es ist auch Zeitreisengeschichte, ne, da sitzen ja auch Leute, die sind eigentlich alt genug, um zu wissen, was in der Vergangenheit war, und dann denkt man auch so, ihr tut so, als wenn es die Vergangenheit nie gegeben hat. So.
Ja, genau.
Ja, ihr seid alle um die 30 und ihr wisst nicht, was vor 2000 war.
Vor allem, da sitzt ja auch noch ein Typ, den kennt ja Spartan sogar noch persönlich.
Ja, genau.
Ne? Also da ist so ein älterer schwarzer Polizist irgendwie, der sitzt da auch, richtig, scheinbar nur im Bürojob, ne? Und die kennen sich ja gegenseitig so. Ne? Hey, du bist alt geworden, aber. Also der kann sich ja offensichtlich dran erinnern. Es gibt also Leute, die sich offensichtlich noch an die Zeit vor dieser, ich nenne es mal, Verweichlichung erinnern. Und trotzdem tun die alle so, als wenn das hier irgendwie, ne, also wenn es in 150 Jahren gewesen wäre, dann okay, dann hätte ich es den abgekauft, so, aber hey, das ist jetzt irgendwie 40 Jahre später. Leute, tut man nicht so. Also es ist ja wirklich nur 40 Jahre vergangen, ne?
Ja, eben. Und das Coole ist auch, ich meine, er wird ja auch aufgeweckt und in dem Moment fragt er natürlich, was ist mit meiner Frau, bla bla bla.
Ja.
Und da ist so die einzige Stelle in dem Film, die wohl, das hat wohl auch mit irgendeinem Cut zu tun, also mit irgendeiner Szene, die rausgeschnitten worden ist. Er fragt ja, wie es seiner Frau geht, und dann kriegt er halt gesagt, seine Frau ist bei dem großen Erdbeben, dem Erdbeben 2010, gestorben. Und dann fragt er aber nochmal nach seiner Tochter und dann wird er unterbrochen. Und du weißt eigentlich nicht, okay, lebt seine Tochter jetzt noch oder eben nicht?
Nee, das wird ihm gesagt. Er sagt, sie sagen, sie lebt noch so, aber Sandra Bullock wird noch erklären, was mit ihr ist oder wo sie ist oder was und so weiter. Und da wird sie unterbrochen tatsächlich. Aber sie sagt ihm, dass sie noch lebt, die Tochter.
Echt?
Ja,
also ich hab das so im Kopf gehabt, dass die das nicht. Und das habe ich als gesagt, so, naja, dann könnte man ja vielleicht noch eine Fortsetzung machen. Weil ich habe dann auch mal gegoogelt.
Demolition Girl.
Woman. Nee. Aber wie gesagt, aber wichtig ist eigentlich nur noch zu sagen, zu der Story an sich, ne, klar, also jetzt ist diese Jagd, die es 1996 quasi begonnen hat, wird halt in der Zukunft fortgesetzt. Genau. Und das hat da einfach so, das funktioniert einfach so gut, weil diese rabiate und total asoziale Art von diesem Simon Phoenix, ja, der halt wirklich auch brutal ist und was die in der Zukunft einfach nicht kennen und die Technik, die da funktioniert und die dummen Sprüche, die da eingebunden ist, es passt einfach, ist wie die Faust aufs Auge. Ich habe echt gedacht, der Film ist richtig schlecht alt geworden, aber ich hatte so einen Spaß, ja, den zu schauen. Wir haben den wirklich zweimal dann noch geschaut. Also ich habe ihn einmal geschaut und habe ihn danach noch mit einem Kumpel direkt nochmal geschaut.
Der ist auch wirklich gut zu gucken. Also ich habe mich hier abends hingesetzt, so, ich war gerade allein zu Hause, habe mir den angemacht, so, und ich habe wirklich zwischendurch laut gelacht, einfach weil das so on point teilweise der Humor war, was man auch aus 90er-Jahre-Filmen nicht unbedingt kennt. Da ist das schon manchmal ein bisschen doll drüber, dass man sich eher, ja, so an den Kopf fasst und denkt, oh nein, bitte nicht nochmal. Aber es war so gut irgendwie. Also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, den nochmal zu gucken.
Und dann halt auch mit Sandra Bullock, die dann, das ist auch so ein Running Gag, die versucht ja die ganze Zeit zu fluchen. Ja, und da kommen so geile Sachen bei raus. Auch wie gesagt, ich will gar nicht zu sehen. Ich meine, ich erzähle schon sehr viel im Detail gerade, was ich gar nicht so groß ausmalen wollte. Aber das sind einfach, wenn ihr das anguckt, achtet mal drauf. Und achtet mal einfach so auf den Hintergrund. Gerade in dem Büro von der Sandra Bullock, ne, von dieser Lilina Huxley oder auch bei ihr zu Hause wohlgemerkt. Ne, dadurch, dass sie halt so ein Fan der Vergangenheit ist, hängt da einfach so viel geiles Zeug rum.
Lethal Weapon-Plakat, ja, ist mir aufgefallen.
Ja, das hatte ich auch im Kopf. Lethal Weapon 3 oder was glaube ich. Das Poster zum Kinostart, was glaube ich, wann kam Lethal Weapon 3 raus? Ich glaube ein Jahr danach oder sowas.
Boah, müsste ich nachgucken, Demolition Man. Weiß ich auch nicht, aber kann sein, ja.
Aber sehr schön. Sowas hängt da, dann sind da auch noch so Pistolen und da hängt auch noch ein Schwert. Dann hat sie diesen Glitzerstab und auch bei ihr daheim, da sind einfach so alte Schilder. Ein Red Hot Chili Peppers Poster hängt im Hintergrund und lauter so ein Kram. Also es ist halt echt. Die haben da schon Spaß gemacht.
Es ist ein Zukunftsszenario, in dem du voll einen Backflash auf die 90er kriegst, obwohl das in der Zukunft spielt. Aber du guckst es dir an und du hast im Endeffekt so ein Widerspiegeln durch eben den Charakter von Sandra Bullock, so ein Widerspiegeln aus der Essenz der 90er oder sagen wir bei der Popkultur der 90er. Es ist so krass, fehlt bloß noch mit Prince von Bel-Air Plakat irgendwo und ich wäre einfach vom Stuhl gefallen. Also es ist schon sehr cool.
Und man muss auch sagen, sie sieht verdammt gut aus in dem Film, ey. Ja. Nicht nur, dass sie verdammt gut spielt, ey, sie sieht auch echt, echt Wahnsinn aus.
Auch Sylvester Stallone übrigens. Also, es ist mir auch aufgefallen. Ja. Ne, also, ich kenne ja, ich habe die Rocky-Teile, habe ich alle an einem Stück geguckt irgendwie und man sieht da ja schon eine Veränderung und so. Und,
der ist schon Maschine,
Genau, aber er sieht noch gar nicht so aufgepumpt aus. Er hat eher so einen Schwimmerkörper, so, ne? Also noch recht, nicht so, ja, so aufgepumpt, sondern eher noch ein flacher, athletischer Körper und er sieht echt gut aus. Also,
und auch Wesley Snipes mit seinen blondierten Haaren und diese, dieser ganze Charakter. Das Einzige, was mich gestört hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du kennst, wenn du Wesley Snipes kennst, der hat ja schon ewig diese Stimme. Hat auch dieselbe Stimme übrigens in Blade. Mhm. Aber dann redet er halt nur tief. Das ist ja dieselbe Synchronstimme, die,
wenn er überhaupt mal redet.
Das ist dieselbe Synchronstimme wie, Martin Lawrence hat.
Ja.
Und wer Martin Lawrence halt kennt, ne, der dieses Aufgedrehte hat, das hat er halt in diesem Film, hörst du das halt einfach total, dass das Martin Lawrence also auch ist, ne, also derselbe Charakter irgendwie durch die Synchronsprecher. Aber wenn du ihn dann in Blade hörst, dieses total tiefe und düstere und, ich weiß nicht, Wesley Snipes spielt einfach so unfassbar gut in diesen jungen Jahren. Das ist so eine Rolle, wo ich ihm einfach auch nie zugetraut hätte.
Er ist so aufgedreht, ne? Man kennt Wesley Snipes eben vor allem als Blade, wo er dann halt eher so ein ruhiger und in sich gekehrter Charakter ist. So. Und in dem Fall ist er halt so aufgedreht. Ich überlege gerade, wie der Film hieß. War, glaube ich, mit Bruce Willis, wo er einen Gegenspieler hatte, der auch so ganz grelle, blondierte Haare hatte. Aber mir fällt der Film gerade nicht ein. Aber auch 90er-Jahre-Actionfilm. Jedenfalls da auch. Und zum einen habe ich das Gefühl, dass wir in den 90ern in Deutschland nur 2 oder 3 Synchronsprecher für Afroamerikaner hatten. Und zum anderen, wenn diese Charaktere, aufgekratzte Charaktere waren oder aufgeregte Charaktere, waren es entweder der Charakter jetzt hier von Martin Lawrence oder der Charakter oder die Synchronstimme von eben hatte ich es noch.
Chris Rock?
Nein. Eddie Murphy.
Eddie Murphy, ja, stimmt. Ne?
Also die Stimme hast du ja auch ständig gehört. So.
Beverly Hills Cop,
Beverly Hills Cop, ganz genau. Ne? Auch super Film.
Ja, absolut.
Wo wir aber gerade bei 90ern sind, eine Sache müssen wir ganz kurz besprechen, Frank, und das ist die Schwarzenegger-Ära.
Die Schwarzenegger-Bibliothek.
Ja, und es gab ja auch eine Ära, er war ja auch Präsident. Ja, und dafür wurde extra ein Paragraph ausgehebelt aufgrund seiner hohen Popularität.
Das ist aber auch so ein Ding. Das ist eine Anspielung, die kam, Also ich meine, Stallone und Schwarzenegger sind ja schon immer Kumpels. Die Reaktion von Stallone in dem Film ist halt auch unglaublich geil. Ne? Aber da gibt es das Pendant, was bei mir so rausgestochen hat dazu, ist in Last Action
Hero. Oh, ich wusste es. Danke, Frank. Danke, dass du das sagst. Ja, genau, mit Terminator.
Und dann geht er, da geht halt Arnold Schwarzenegger mit diesem Sohn, also wer den Film nicht kennt, ihr müsst ihn gucken. Das ist für mich einer der besten Schwarzenegger-Filme mit True Lies, die es überhaupt gibt.
Gibt's jetzt auf Netflix neu, ne?
Echt?
Gerade auf Netflix rausgekommen.
Muss ich mir gleich nochmal reinziehen. Ja. Auf jeden Fall ist das so geil. Der Junge sagt halt, weil er landet quasi in einem Kinofilm und sagt, er wird dargestellt vom Arnold Schwarzenegger. In dem Kinofilm ist es aber Jack Slater, der halt nicht merkt, dass er nur eine fiktive Figur ist. Und dann gehen die halt in diesem Film in eine Videothek. Mhm. Und dann rennt der Bub los und sagt so, ich guck. Und dann siehst du schon von unten dieses Motorrad. Ja, diese Lederjacke, diese Schrotflinte, und du weißt eigentlich, das ist das Terminator 2 Pappaufsteller. Kennt jeder von den Postern, ja. Und dann sitzt da aber nicht Schwarzenegger drauf, sondern halt Stallone. Und dann sagt er halt auch so, ja, das ist einer der besten Rollen, die er jemals hatte, ja. Und das ist einfach so gut, ne. Und ich mag diese Anspielungen halt, diese Querverweise auf, weil die damals einfach Stallone, Schwarzenegger, das waren halt damals auch die größten Action-Stars, die es da halt einfach gab.
Vor allem High-Quality, also ich nenne es mal AAA-Action-Stars. Du hattest natürlich noch so jemanden wie einen Van Damme oder einen Seagal oder so, aber die waren alle schon immer eher so, ich nehme jetzt mal AA, wenn nicht sogar B-Movie-Charme hatten die alle. So, also Van Damme hat auch ein paar gute Action-Filme gemacht, aber die waren, das kannst du an einer Hand abzählen. So. Die anderen, die sind alle aus der heutigen Sicht gut, weil sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und auf eine ironische Art und Weise trashig sind, aber die waren halt nicht auf dem Niveau, wie jetzt zum Beispiel eben einen Terminator, einen Rambo, ne, also das sind ja alles.
Und auch diese ganzen Action-Komödien, muss man ja auch sagen, ne? Genau, das war ja auch so deren Genre. Und in Van Damme, der hatte seine 2-3 Filme, Steven Seagal hatte für mich nur Alarmstufe Rot.
Stimmt, ja, alle anderen waren wirklich, wirklich, wirklich lächerlich, die kannst du ja abends mit also 3 Bier angucken.
Die wurden dann immer schwächer, aber wie gesagt, wir driften jetzt schon wieder in die anderen Filmecke ab.
Egal, kommt noch.
Auch da, denke ich mal, werden wir den einen oder anderen uns auch nochmal packen und das nochmal besprechen. Aber eigentlich die Grundessenz, warum wir ja diese Filme geschaut haben, war ja, wie wirkt der Film heute auf uns? Wir haben es jetzt schon zweimal gesagt oder dreimal gesagt, ne? Die Filme sind echt gut gealtert, aber wir haben auch beide, also hast du ja auch gesagt, ich habe halt an mir gemerkt, ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich hatte wirklich gedacht, ich hatte den nicht so gut in Erinnerung. Ich weiß, dass der seine Momente hatte, aber ich dachte halt so, naja, den hast du damals mal geguckt und war halt so, es war aber eigentlich so für mich im Kopf immer so einer der schwächsten Stallone-Filme. Und jetzt, seitdem ich den wieder gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, ich finde, gut, der hat auch seine Tiefen, der hat auch so ein paar Sachen, wo du so denkst, so, naja, okay, jetzt es schleift sich ein bisschen durch, aber im großen Ganzen, muss ich sagen, hat der Film mich von Anfang bis Ende so mitgenommen. Und für die, den ihr noch gucken wollen, der junge Jack Black spielt in dem Film mit. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Nee, weiß wen? Wo?
Jack Black.
Ja, aber
Er spielt in einer Szene mit, ist auch nur ganz kurz, also ich glaube, der ist sogar in 3 Szenen dabei, aber man sieht ihn immer nur ganz kurz. Das war, glaube ich, auch so der Beginn seiner Karriere. Aber wer da Bock hat, kann sich das zum Beispiel, wenn er sich den mal anschaut, kann mal suchen, wo Jack Black denn in diesem Film auftaucht. Ich fand's sehr, sehr lustig, als ich das gelesen habe.
Sehr geil. Das habe ich auch nicht gewusst, nee. So viel Trivia dazu habe ich mich durchgelesen. Außerdem hast du die IMDb-Seite auf und ich die Wikipedia-Seite und so viel ist da nicht an Trivia aufgelistet.
Nee, ich hatte da, tatsächlich war es nur so, dass ich einfach nur Demolition Man in Google eingegeben hat und hatte mir Jack Black angezeigt. Da dachte ich, wo zur Hölle ist in dem Film Jack Black? Und dadurch, dass ich ihn halt zweimal gesehen habe, habe ich halt wirklich jede einzelne Person, die in dem Film aufgetaucht ist, habe ich geguckt, ist er das? Nee, ist er nicht. Der könnte? Nee, ist er auch nicht. Und dann irgendwann habe ich ihn gesehen und dann siehst du noch zweimal so, hat auch, glaube ich, keine Sprechrolle. Er taucht einfach mit auf.
Ja. Was ich nur sagen wollte, also, weil du gerade doch dabei warst, ein bisschen, der Film, also es gibt ein Buch, das heißt wohl auch Demolition Man, und es kursiert das Gerücht, dass das die Vorlage ist. Und es wurde aber mehrfach dementiert tatsächlich, und die Vorlage scheint wohl eher, das wurde jetzt nicht großartig auch ausgebreitet, aber tatsächlich Brave New World zu sein. Und jetzt, wo ich das gelesen habe, ich kann zustimmen. Ja, es ist ja eigentlich schon eine sehr utopische Welt, die dann zu einer Dystopie wird, aufgrund des weiteren Storyverlaufs, den wir jetzt nicht großartig spoilern möchten, aber natürlich gibt's einen großen Bösewicht und natürlich gibt's dann ja auch noch den eigentlich gesteuerten Simon Phoenix. Aber tatsächlich ist der Vergleich, der ist mir beim Zugucken gar nicht so aufgefallen, aber jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Und dann zu dem Thema, was du gerade meintest, wie wirkt der heute auf uns und warum hat der damals nicht so gut gewirkt? Kannst du dich so erinnern, wann du den ungefähr das letzte Mal geschaut hast, den Film? Also bevor wir den jetzt geguckt haben?
Der Witz ist, und ich bin ja ein alter Zocker, der Witz ist an der Geschichte, ich habe, bevor ich den Film gesehen habe, auf dem Super Nintendo Demolition Man gespielt. Was auch so eine Mischung aus, ja, das war so ein Side-Scroll-Shooter und dann war es aber auch mal so ein Top-Down-Shooter und es war auch kein großartiges Spiel, muss ich dazu sagen, ja.
Wie die meisten Filme für Zoftung.
Ja, es war genauso, also es war dem True Lies Super Nintendo-Spiel auch ähnlich, aber auch da habe ich Stunden mit verbracht. Aber wie gesagt, also ich kannte Demolition Man ursprünglich wirklich durch das Spiel. Und hab den dann erst Jahre später, genauso wie Cliffhanger, ja auch ein Stallone-Film, den ich, keine Ahnung, den habe ich mit 30, glaube ich, das erste Mal gesehen, weil ich den immer nur angefangen und dachte so, oh, langweilig. Aber das sind so Filme, die du aus Versehen auslässt, ja, und dann später erst siehst. Und da war ich halt so, ich sag mal, 93 ist schon sehr lange her.
Das ist wahr, oh Gott.
Also ich sag mal, ich habe den bestimmt das erste Mal mit 15, 16 habe ich den das erste Mal gesehen. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ja.
Also es kommt bei mir ähnlich hin, glaube ich. War so vielleicht 12, 13, vielleicht war ich, also da waren wir ungefähr im selben Jahr, würde ich sagen, ja.
Ja, wahrscheinlich beide auf ProSieben abends dann.
Ja, genau, ich denke auch, so ein Abendprogramm in den klassischen Medien, aber und da ist es tatsächlich mir auch genauso gegangen, wie du meintest, so, es war so ein Film, den hat man als nicht den besten Stallone-Film irgendwie im Kopf und ich überlege die ganze Zeit, woran mag das gelegen haben, dass der heute so gut ankommt oder jetzt bei uns so gut ankommt und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass man dieses Augenzwinkern als Kind oder als Jugendlicher noch nicht wirklich erkannt hat und nicht gesehen hat. Mhm. Dieses leicht selbstironische. Und zum anderen auch, weil man heute natürlich einen ganz anderen Blick auf die Vergangenheit hatte. Und diese ganzen Reminiszenzen auf die 90er, die hat man im Jahr 2000, 2002 irgendwie noch nicht so wirklich nicht wahrgenommen als junger Mensch. Man kannte das zwar alles, aber man hat nicht gesehen, ja, okay, warum ist das jetzt witzig, warum ist das jetzt cool? Und jetzt noch mal irgendwie 10, 20 Jahre später, denkt man sich auch, okay, ja, alles klar, sieht irgendwie cool so, ne? Weil man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt in seine eigene Kindheit. Ich denke, gewinnt der Film viel.
Ja, ich glaube, das ist einerseits natürlich klar, man hat noch so dieses Kindheitsflashback, was so ein bisschen mit reinzieht, ne, immer in ein so Gesamtempfinden, wenn man sich so einen alten Film anguckt, dann ist man natürlich auch erstmal wieder in sein 15-, 16-jähriges Ich oder in deinem Fall halt jüngeres Ich so ein bisschen reinversetzt, weil du so denkst, so, ah, früher, ne, war, dann erinnerst du dich ja dann auch mal so, was war um mich herum noch toll, ne? Und ich glaube, was halt bei mir viel ausgemacht hat und war wirklich dieses ganze Handgemachte, das einfach so viel. Dass da einfach, und der war echt teuer, der Film. Ich habe da irgendwie letztens auch irgendwas gelesen, also der war gar nicht so günstig. Und ich sag ja, vielleicht hype, also ich will den jetzt nicht als den besten Actionfilm der 90er hypen. Das ist er nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Nö. Aber er ist einfach ein gut gealteter Actionfilm, meiner Meinung nach. Und er macht einfach Laune zu gucken. Und wenn man jetzt halt einfach so, dass sich im Nachhinein nochmal reinzieht, dann merkt man einfach und einfach auch mal ein ganz anderes Auge drauf hat, wenn man halt einfach jetzt diese ganzen Marvel-Filme zum Beispiel gesehen hat oder so die Action-Filme, die es heute gibt mit Fast and Furious, wo halt wirklich, sag ich mal, 80% der Action durch irgendwelche Szenen entstehen, ja, die wo irgendwelche LKWs durch die Luft fliegen oder irgendwelche Geschichten, ja, dann siehst du und dann schätzt du schon mal, wenn du dir diesen Film anguckst und guckst dir die ganze Zeit diese ganzen Kulissen an, ob es ein Haus im Hintergrund ist, das Polizeipräsidium im Hintergrund ist, was einfach schon riesig ist und riesig futuristisch. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das einfach nur
wie nennt sich das?
Ja, nee, du siehst, dass das echt ist, aber ob das halt eine Miniaturhaus ist, und was sie halt quasi als Hintergrund vergrößert haben, oder ob das halt wirklich, sag mal, am Anfang, in manchen Szenen sieht man, dass das halt schon wahrscheinlich einfach so Miniaturgebäude sind. Aber es sieht halt einfach, es hat einfach so einen richtigen Charme, das Echte, ne? Dass Autos, die irgendwo reinkrachen, also wirklich irgendwo reinkrachen. Und das ist nicht vom Computer berechnet und du weißt, dass diese Ecke sich jetzt knickt oder so, sondern weil es einfach unberechenbar ist, wie das Ding dann irgendwo einschlägt, ja. Und ich glaube, das Ganze, dieser ganze Charme, den dieser alte Film hat, das ist sowas, wo ich einfach sehr, sehr schätze, nachdem ich jetzt auch die Möglichkeit hatte, Filme zu sehen, die mit der Technik halt einfach weiter sind.
Hm. Ich glaube auch, tatsächlich früher sind die für uns nicht so gut angekommen als Junge oder Heranwachsende, weil einfach in dem Film tatsächlich doch zwar Action drin ist, aber dass sich gut die Waage hält. Also es ist nicht nur Action drin, man wird nicht so zugebombt wie bei den genannten Filmen, wie du gerade meintest, so die ganzen MCU-Filme oder die ganzen Fast and Furious-Filme. Das ist ja ein Feuerwerk nach dem anderen. So, ne? Jeder Michael Bay-Film brillt. Also du wirst ja so in den Sitz gedrückt von Explosionen und Action. Und das war halt da nicht so. Und ich glaube, als Kind oder als junger Erwachsener will man eher diese große Explosion. Guck dir einen True Lies an, guck dir einen beliebigen anderen Actionfilm an, die teilweise doch noch ein bisschen mehr Explosion bringen. Die sind dann, glaube ich, eher, also die junge Zielgruppe schaut es dann doch eher lieber als so ein Demolition Man, der ja verhältnismäßig ruhig ist. Da ist ja viel Story drin. Selbst wenn mal Action ist, ist da viel Story drin. Wenn Wesley Snipes irgendwelche Leute abknallt, dann liegt's daran, dass er gerade irgendwie einen Automaten gehackt hat. Und ne, hat ja alles irgendwie einen Grund, wobei gerade heutige Actionfilme ja eher oft eine grundlose, überzogene Action haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum bei uns Erwachsenen, die ja schon ein bisschen übersättigt sind, das ein bisschen besser ankommt als bei eben so jungen Heranwachsenden, um das mal schön hochgestochen zu sagen, als wenn ich schon Mitte 60 wäre. Diese jungen Erwachsenen.
Und was er halt auch schön macht, ist halt einfach, als ein Film, der halt wirklich dann jetzt in der Zukunft ja spielt, was ja bei uns jetzt quasi nicht mehr so weit von uns weg ist, er hat in so manchen Sachen halt das ganz schön predicted, ne, das autonome Fahren, ja, dass die Autos selbst gesteuert werden können, dass du quasi mit Sprachsteuerung mit deinem Computer, sprich jetzt hier Alexa zum Beispiel, kommunizieren kannst, ne, dass du so Sachen hast wie ein iPad, ne, er läuft halt wirklich 1:1, das sieht aus wie ein iPad, läuft er damit rum, ja. Und das sind einfach so Sachen, wo du merkst, okay, da sitzen, haben auch ein paar gesessen, die drei Muscheln.
Auf die wollte ich später kommen, die drei Muscheln.
Okay, die drei Muscheln, hab ich auch noch ein paar Sätze dann dazu sozusagen. Sehr aber gut. Es hat sich auf jeden Fall, man merkt, die Leute haben sich damit beschäftigt und haben sich Gedanken gemacht. Und das finde ich so, auch diese ganze Rebellionsgeschichte, die hatte ich überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm, als ich den Film
das sowieso nicht, die habe ich total vergessen, ja.
Ich hatte die auch ausgeblendet, aber das liegt daran, obwohl einer von denen ja da eine wichtige Rolle spielen soll, in Anführungszeichen, könntest du die einfach weglassen, der Film wäre immer noch genauso gut.
Ja, ja. Er hätte bloß ein Auto weniger.
Ja, genau. Ein echtes Auto.
Ja.
Aber das sind einfach so ein paar Sachen und ich sag mal auch der Humor, der da natürlich drin ist, den verstehst du als richtiger Erwachsener wahrscheinlich auch noch mal einen Ticken besser, wie als kleiner Bub, der da vom Fernsehen sitzt. Ja, ja, also ich sag mal, auch das sind halt einfach so diese ganzen Schimpfworte und sowas, ne? Dieser Gag mit die Sandra Bullock halt, weil es das falsch ausdrückt, sagt, ne? Und du eigentlich dir schon kaputt lachst, weil haha, Blasen und so, ja. Das ist so, es ist halt einfach dumm, aber es funktioniert eigentlich irgendwie noch mal einen Ticken besser, wie es halt einfach damals funktioniert hat. Und wie gesagt, da sind einfach Ideen auch drin, da ist halt eine Kreativität dahinter, die dann doch größer ist, wie ich gedacht habe. Ja. Und deswegen ist das für mich ganz klar ein Ding, was man auf jeden Fall zumindest gesehen haben muss.
Ja. Es hätte auch so ein bisschen zu einer Zukunft wie bei Zurück in die Zukunft 2 ausarten können, das sehr selbstreferenziell ist, aber nicht so predicted. Ne, also Zurück in die Zukunft 2, fantastischer Film, nichts kommt für mich über Zurück in die Zukunft, aber das ist halt, okay, der weiße Hai 19, okay, ist ein Steven Spielberg-Film und Steven Spielberg hat auch Zurück in die Zukunft gemacht und natürlich, ne, alles sehr selbstreferenziell, alles sehr lustig irgendwo gemacht, natürlich haben sie da immer wiederkehrende Mittel wie die Skateboards und Hoverboards und so, aber das ist halt was anderes als jetzt hier bei Demolition Man, wo sich wirklich jemand, wie du schon sagtest, Gedanken darüber gemacht hat, wie könnte es tatsächlich weitergehen? Und ich finde das für einen Actionfilm aus den 90ern total bemerkenswert, weil so viel Gedanken sich darüber zu machen, wie die Zukunft in 30, 40 Jahren aussehen könnte, ist tatsächlich, also das muss man auch erstmal machen und die Manpower muss man auch erstmal einbringen, ne? Also, die hätten auch sagen können, ja, pack da halt irgendwelche runden Sachen hin irgendwie, keine Ahnung, und dann hier fliegende Autos und Raketen Laser. Und so und Laser, ja, so, ne? Und schon hast du Zukunftsszenario wie jeder x-beliebige Science-Fiction-Film aus der Zeit, aber da haben sie wirklich
das mal predicted. Sie nicht, ja.
Genau. Und diese Laziness hatten sie nicht und das finde ich echt, echt cool. Also, ist mir auch aufgefallen tatsächlich.
Ja. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist, das muss ich halt einfach ansprechen, weil es mir halt echt gut, es liegt, mag auch daran liegen, ich habe den auch jetzt mit anderen Augen geschaut. Also ich habe mich nicht einfach nur berieseln lassen, weil ich habe natürlich versucht, auf Details zu achten, weil ich gedacht, wenn wir darüber reden, ne, so ein paar Sachen willst du so erzählen. Was mir aufgefallen ist, dieses ganze Kommerzielle.
Stimmt. Ja, Pizza hat.
Pizza Hut. Marlboro. Er wacht auf.
Ja, erstmal eine Marlboro. Ja, ja.
Ganz am Anfang in der ersten Szene liegt auf dem Tisch liegt auch eine Marlboro-Schachtel. Ja, da wird immer, was ist eine Marlboro? Ja, das ist eine Zigarettenmarke. Ja, okay, weißt du, wir verstehen's. Aber du merkst halt so, da haben sie halt auch ein bisschen Geld hergeholt, ne? Ja. Und haben's halt einfach dreimal, viermal erwähnt. Pizza Hut und
Pizza Hut eine richtig große Rolle, ne? Ich meine, Pizza Hut so von es ist das einzige Restaurant, das es noch gibt, irgendwie, weil nach dem Erdbeben haben die Macht an sich gerissen.
Ich mir auch so, okay. Wobei das, glaube ich, sogar im Original ist das Taco Bell. Bin mir nicht sicher.
Erinnere ich sogar, lügen. Pizza Hut Plakate beziehungsweise Schilder oben, diese beleuchteten Neonschilder. Müsste ich auch nachgucken,
vielleicht kommt auch noch Taco Bell vor und sie haben das im Deutschen rausgelassen, aber ich weiß es nicht, weil irgendwas, es war noch eine Kette drin.
Muss ich mal gucken, ja. Das müsste ich auch mal drauf achten. Muss ich noch mal gucken, den Film. Ist ja auch okay.
Ja, aber ich lese es gerade. Es gab wohl in Pizza hat Taco Bell Swap.
Ach echt? Krass?
Das ist ja witzig, ja.
Ja, siehst du. Lohnt sich doch,
die Trivia anzugucken. Also ich glaube, man muss sich doch nochmal reinziehen, ja.
Ja, ja.
Es gibt, glaube ich, noch vieles zu entdecken. Also wie gesagt, ich kann einfach nur wärmstens so empfehlen, den Film sich einfach mal mit einer Tüte Chips, ja, an einem chilligen Samstagabend, wenn es draußen schön regnet oder so, sich den einfach mal reinzuziehen, weil der macht einfach wirklich, wirklich Laune. Er hat einfach auch, ich weiß nicht, wann du damit nochmal kommen willst, aber diese Drei-Muschel-Nummer.
Ja, die werde ich jetzt langsam zum Ausklingen, ja, wir sind ja noch nicht ganz fertig, aber zum Ausklingen hätte ich die Muscheln jetzt mal angesprochen. Frank, was hast du mir zu den drei Muscheln zu sagen?
Allein, also ich habe ja sogar die Lösung mittlerweile dazu.
Oh Gott.
Beziehungsweise zwei Lösungen dazu.
Ja.
Die möchte ich aber gar nicht, die würde ich dir oft, würde ich das mit dir ansprechen, aber ich möchte allein diese Idee darauf zu kommen, dass diese, es ist so, er wacht halt auf in der Zukunft und er muss halt auf Toilette. Und geht auf Toilette, kommt wieder und sagt, hier, euer Toilettenpapier ist leer. Und dann sagt die Lenina Huxley, ja, im Jahr 2000, da habt ihr so viel Papier verbraucht, das wurde ersetzt durch die drei Muscheln. Ja. So, und dann sagt er, drei Muscheln? Keine Ahnung. Und dann fangen sie dann an auszulachen. Sie wissen nicht, er weiß nicht, wie man die drei Muscheln benutzt. Und dieser Gag, der hat Jahrzehnte, haben die Leute sich den Kopf zerbrochen, wie benutzt man, weil das ist auch noch mal ein Satz, der ganz am Ende kommt, ne? Ja. Ich glaube, kurz vor Schluss sagt er immer noch, und ihr müsst mir jetzt erklären, wie man die drei Muscheln
genau,
benutzt.
Genau.
Und das ist einfach für mich eins der geilsten Dinge, die einfach einem im Kopf geblieben ist, wenn man diesen Film geschaut hat. Es ist nicht die Story, es ist nicht der ganze Plot, es ist nicht irgendwie die Action-Szene, sondern es ist einfach fucking noch mal, wie benutzt man jetzt diese drei Muscheln?
Genau. Es ist ein klassischer MacGuffin.
Es ist so gut. Ja, ne? Es ist so gut einfach.
MacGuffin, ich weiß nicht, für die es nicht kennen, ist im Endeffekt ein Objekt in einem Film, das Aufmerksamkeit erregt, aber mit dem nie hundertprozentig geklärt ist, was damit auf sich hält. Mal einfach erklärt. Zum Beispiel der Koffer in Pulp Fiction ist ein klassischer MacGuffin. Keiner weiß, was in diesem Koffer drin ist. Jeder weiß nur, dass es verdammt wichtig ist und alles darum sich darum dreht oder sich sehr viel darum dreht. Und das ist ein MacGuffin. Und hier ist es halt auch so, es beschäftigt einen bis über den Film hinaus, aber es wird im Film niemals aufgeklärt, was es mit diesen drei Muscheln auf sich hat. Ja. Es wird nichts Sauberes sein, aber es wird auf jeden Fall.
Ja, aber wie gesagt, ich kann dir das danach gerne mal erzählen, aber ich finde das Schöne, einfach, dass so Dinge einfach gemacht werden. Und weil sowas beschäftigt diese ganzen Filmfreaks, wie wir ja auch sind, ne? Diese ganzen Filmnerds, die dann da sitzen und sich überlegen, was ist denn jetzt in diesem Koffer? Ja, was hat es jetzt mit diesen drei Muscheln auf sich? Und dann sitzt man auch da und überlegt, was könnte es sein?
Ja.
Und es ist eigentlich, im Endeffekt ist es sehr, sehr banal, was dabei rauskam, aber wie gesagt, ich möchte es euch nicht vorausnehmen. Ihr könnt euch ja selber mal Gedanken machen, wie man diese drei Muscheln benutzt, wenn ihr auf Toilette gehen müsst. Aber es war für mich einfach so, das sind so diese einfachen, simplen Momente, die aber absolut so genial einen an diesen Film binden, ne? Weil egal, wen ich in meinem Alter frage, ob der den Film gut oder schlecht fand, jeder, der ihn gesehen hat, wenn ich sag, wenn du diesen Gag bringst, ne, weißt du ja nicht mal, wie die drei Muscheln benutzt, dann weiß jeder, welcher Film gemeint ist. Und das ist halt sowas, selbst wenn der noch so schlecht gewesen wäre, der Film, ja, also wenn der wirklich nicht irgendwie 1 Euro eingespielt hätte, oder damals D-Mark. ich glaube, allein das, ne, hat einfach so viel zu der Bekanntheit von diesem ganzen Film beigetragen, dass Leute gesagt haben, okay, ich guck mir den an, weil ich, worum geht's denn da jetzt?
Genau.
Weil die Leute dann auch, die es nicht wissen, denken, na, es wird vielleicht in dem Film auch aufgeklärt, weil du machst ja nur diesen Gag. Ja, weißt du nicht, wie die drei Muscheln benutzt werden. So, und dann tust du auch noch so, als wenn, na klar weiß ich das, ja?
Wer weiß es denn nicht? Also jetzt mal wirklich, wisst ihr das etwa nicht, liebe Zuhörer? Das ist ja lächerlich. Ihr solltet euch ganz schnell weiterbilden. Schaut euch diesen Film an.
Ja, genau.
Ja, achso, was du noch genannt, was ich gucke hier gerade meine Notizzettel durch, was ich noch nicht erwähnt hatte. Du hattest ja ganz am Anfang erzählt, dass Simon Phoenix ja verschiedene Fähigkeiten in den Kopf gepflanzt bekommen hat. Er kann ja plötzlich hacken und kann verschiedene Passwörter schon und so weiter. Was es damit auf sich hat, will ich gar nicht weiter verraten. Das ist auch ganz interessant in dem Film. Aber natürlich wurde das Gleiche, der Ursprung dieser Maßnahme ist eigentlich diese Resozialisation der Gefangenen. Die bekommen halt im Endeffekt Fähigkeiten, die zu ihrem Charakter passen, eingepflanzt, die zu ihrem Charakterprofil passen, eingepflanzt, damit sie einen Nutzen für die Gesellschaft haben, nachdem sie wieder aufwachen. Natürlich wurde das auch bei John Spartan gemacht. John Spartan kommt also nach einer fantastischen Sexszene mit Sandra Bullock nach Hause in sein Zimmer und fängt an zu stricken.
Nee, stopp, er kommt nach Hause und stößt sich erstmal den Fuß, flucht, dass das Gerät im Hintergrund angeht und sagt dann Licht. Und dann geht erstmal das Licht an und dann setzt er sich hin und fängt an zu stricken. Und diese 25 Sekunden nach dieser Sexszene, die man auch einfach gesehen haben muss.
Ja.
Die ist, diese 25 Sekunden, wie er total, ich will nichts vorwegnehmen, aber er kommt halt also zurück und setzt sich dann an und fängt an zu stricken.
Er setzt sich von Fernseher und nimmt sich einfach, ohne drüber nachzudenken, Strickzeug und fängt damit an, ja. Und am nächsten Tag bringt er Sandra Bullock einen gestrickten Pullover mit.
Ja, als Entschuldigung. Dann sagt er so, dann haut er irgendwelche Fachwörter raus, wo er sagt, woher weiß ich das alles? Und dann sagt sie ihm halt, dann erklärt sie ihm das auch nochmal, dass er quasi aufgrund seiner Fähigkeiten Attribut genommen wird, um ihn dann der Gemeinschaft auch noch dienen kann und mit der er sich beschäftigen kann. Das wird dann halt alles so auf ihn zusammen gestrickt.
Ach, Frank.
Entschuldigung. Ja. Und auf jeden Fall ist es bei ihm halt Stricken. Bei anderen ist es halt Malen oder Singen oder Klavier spielen oder irgendwas. Und er kann auf einmal stricken, ne? Und das ist halt auch in der Verfolgungsjagd und so, sind dann halt nochmal Sprüche darüber. Und es ist allein, wie kommt man auf so einen Quatsch? Ja.
Ich bin Näherin.
Ja.
Ja, schön. Ich musste so lachen.
Ja, das ist echt gut.
Also, auch wieder so eine schöne Idee, so, ne? Warum wird denn jemand eingefroren? Warum denn? Also, was ist denn das für ein Blödsinn, ne? Okay, kostet dann wahrscheinlich weniger Unterhalt irgendwie, so ein Kryo-Dings, aber so, warum, aber sie haben es weiter, sie haben es zu Ende gedacht wieder, ne? Sie haben weiter gedacht, okay, was machen die denn mit denen, wenn sie wieder aufgetaucht werden? Nach 70
Jahren. Aber der Witz ist, das ist auch übrigens eine Sache, die der Film, zumindest vorausgesagt haben. Es gibt wirklich in Amerika, wo auch sonst, irgendwelche Verrückte, die für Schwerverbrecher, die lebenslänglich sitzen, quasi Mittel schaffen wollen, damit, also lebensverlängernde Mittel schaffen wollen, dass die halt noch länger im Knast sitzen können.
Ja, okay. Ich dachte gerade, du bist darauf hinaus, dass Gefangene tatsächlich auch für die Gesellschaft arbeiten, was gibt es ja sogar in Deutschland, oder?
Das wäre zu einfach gewesen, aber ich meine, in Amerika sitzen halt wirklich ein paar Typen zusammen, die sagen, ey,
Wenn der schon 150 Nummer, Jahre lebenslänglich bekommt, dann aber wirklich.
Dann soll's auch 150 Jahre leben. Wirklich. Ja. Genau. Alle anderen, denen es nicht so gut geht, ist nicht so wichtig, aber die Verbrecher, die müssen wir länger leben lassen.
Morgen komme ich raus.
Ja. Ah, ja. Morgen. 151 und dann Herzinfarkt. Ja. Scheiße.
Scheimung.
Ah, nee. Aber wie gesagt, also das auch nur mal so als kleine Randinfo, dass auch da gar nicht so weit weg. Ich meine, gut, es ist schon noch weit weg, aber es gibt halt trotzdem,
es ist verknüpft,
Leute, die Idee dazu haben, sowas durchzusetzen.
Fried sie doch ein, ja. Naja. Hast du noch was auf deinem Notizzettel oder in deinen gedanklichen Notizen, Frank?
Lass mich kurz mal alles in meinem Kopfbuch durchblättern.
Ja, ich scrolle gerade hier so ein bisschen durch den Wikipedia-Artikel, ob da zu schauen ist, noch irgendwie, ob es da was gibt.
Nee, auf jeden Fall kann man sagen, dass in dem Film, was halt einfach sehr gut geschafft ist, die Hauptcharaktere sind sehr, sehr schön geschrieben.
Ja.
Jeder hat seine Facetten, also das ist nicht so dieses 0815, der ist einfach nur böse, bla bla bla, sondern der ist halt, ey, Wesley Snipes ist halt echt fucking, Alter, böse.
Cool.
Er ist cool böse.
Ja.
Und ich muss, das ist mir auch eingefallen, es gibt doch diese eine Kampfszene mit, wo die Polizisten quasi das erste Mal auf ihn treffen und dann mit erhobener Stimme oder sonst nochmal gesagt werden muss. Das ist auch sehr, sehr schön. Sie kriegen halt von so einem kleinen Computer gesagt, wie man quasi diesen bösen Verbrecher ansprechen soll.
Ja, ja.
Und dann sagt er halt so, legen Sie sich mit den Händen auf den Rücken auf den Boden. Und Wesley Snipes ignoriert den einfach so, ja. Und dann der Wahnsinnige, das finde ich auch so geil, der Wahnsinnige reagiert nicht, ja. Und dann sagt er, dann wiederholen Sie Ihre Bitte. Ihre Bitte, ja.
Mit mehr Nachdruck.
Mit mehr Nachdruck und fügen Sie die Worte oder sonst hinzu. Dann steht da halt wirklich da, Simon Phoenix, legen Sie sich mit den Händen auf dem Rücken auf den Boden.
Oder sonst.
Und das ist so geil. Und dann fängt er an, Simon Phoenix, und verprügelt diese Schränke von Bullen, das sind ja wirklich Schränke. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe gedacht, ich gucke Turtles 2. Es kam auf einmal im Hintergrund so eine Disco-Bling-Bling-Musik, als wenn so ein Flipper-Automat spielt. Und ich hab direkt, weil bei Turtles 2 ist es so, wenn die sich kloppen, hast du ja diese Flipper-Geräusche die ganze Zeit. Und es wirkte für mich einfach auch so. Und ich dachte, ich konnte das nicht so richtig ernst nehmen, aber es war halt auch lustig.
Ja,
und
ja.
Das ist mir halt noch so im Kopf geblieben.
Aber es nimmt dem Film die Schärfe so ein bisschen, ne? Also auch so ein bisschen irgendwie absolut, Selbstironie. Absolut. Es ist ganz gut, weil sonst wäre es wirklich ich glaube, dann würde der Film auch nur halb so viel Spaß machen, wenn er so bierernst wäre. Ist ja, weil du Turtles gerade benannt hattest, bei Turtles tatsächlich so, ne? Wenn du die im Original guckst, sind die bierernst und echt, die ziehen dann echt runter, Alter, das ist nicht lustig.
Im ersten Film sind die mega, mega anstrengend. Im zweiten Film ist es am wenigsten schon ein bisschen besser. Nee, aber okay, da fand ich, wie gesagt, das fand ich eine lustige Szene und das zeigt halt so, wie der Simon Phoenix auch drauf ist, dass der eigentlich nicht lang fackelt. Ne? Grüße, was sind ihre Extreme? Fand ich auch gut.
Er hatte ja so schon nicht viel Respekt vor den Polizisten schon im Jahr 1996, so, aber jetzt ist es halt, jetzt braucht er nicht mal mehr Respekt vor den haben. Die haben ja nicht mal Waffengewalt. Die sind halt für Gewalttätigkeit nicht ausgebildet.
Ja. Das ist, wie gesagt, das ist einfach gut gemacht. Also auch der Charakter ist einfach gut geschrieben und er macht einfach Spaß und du findest ihn eigentlich fast cool. Ja, Jesse the Body Ventura, der ehemalige Wrestler, ist da auch zu sehen als einer der Handlanger von Simon Phoenix, der ja auch den legendären Satz in Predator gebracht hat mit du blutest und er nur so, ich habe keine Zeit zum Bluten. Das war Jesse Ventura.
Okay. Ich habe keine Ahnung vom Wrestling, aber schön, dass du es erwähnst.
Er hat ja viel in vielen Filmen, hat auch bei Running Man mitgespielt und so.
Oh.
Ne, also den kennst du, wenn du ihn siehst, glaube ich, trotzdem.
Bestimmt.
Und er hat halt da keine große Sprechrolle, aber er ist, sag ich mal, der Handlanger und auch der Handlanger. Ne? Also, wenn du weißt, worauf ich anspreche, das ist der Handlanger nachher.
Und der Handlanger meinst du?
Der Handlanger.
Ja, Frank, also ich glaube, abschließend bleibt uns gar nicht mehr zu sagen, als das, was wir schon am Anfang gesagt haben, nämlich dass der Film unglaublich gut gealtert ist und dass man sich den auf jeden Fall heute noch mal angucken kann. Ne, also ich finde, das kann man so auch so ein bisschen zur Angewohnheit machen, dass wir am Ende des Ganzen noch mal sagen, kann man sich den noch mal angucken, hat man Spaß dabei oder wenn ja, unter welcher Voraussetzung? Und hier gibt's eigentlich keine Voraussetzung. Wenn man einfach 115 Minuten Zeit hat und Bock hat, sich einen coolen Actionfilm anzugucken mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes, da macht man mit Demolition Man eigentlich überhaupt nichts falsch.
Nee, absolut nicht. Also das ist so ein Ding, der dich einfach mal durch so einen trüben Nachmittag ziehen kann. und du eigentlich danach sagst, okay, jetzt hatte ich eine Stunde und 55 Minuten lang Spaß.
Ja, absolut, finde ich auch. Ja, also ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Gibt bestimmt noch ganz viel dazu zu sagen, aber wir haben es ja nur so angerissen, wir wollen den Leuten mal wieder Bock machen auf gute Filme, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wie es ja bei uns so war.
Oder die den halt einfach gar nicht kennen. Man muss mal sagen, wir sind jetzt in einem Alter, das muss ich einfach noch mal kurz reinquetschen, wir sind natürlich jetzt im Alter, wir kennen diese Filme aus unserer Jugend, aber es gibt halt auch, sag ich mal, jüngere Leute, die halt nach 93 geboren sind.
Was? Es gibt jüngere Leute?
Oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, woher die kommen, aber scheinbar gibt's die. Und die haben den Film vielleicht nicht gesehen, weil das ist halt kein Film, ich sag mal, sowas wie Rambo kennt jeder, Zurück in die Zukunft kennt jeder, Indiana Jones, das sind alles so Filme, die hat man schon mal gehört und hat man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen. Demolition Man ist allerdings so ein Film, wo man, Demolition Man habe ich noch nie gehört, klingt auch, also wenn ich mir das gerade so überlege, klingt es auch ziemlich scheiße eigentlich.
Demolition Man. Vor allem ist es überhaupt kein Sinn,
Klingt echt nach Trash,
Man nennt ihn halt zweimal nennt man ihn im Film, glaube ich, so, Demolition Man. Ja. Und dann war es das auch so. Da hätte man doch wirklich alles andere nehmen können.
Ja.
Rambazamba Marlboro in L.A. Man. Oder sowas, keine Ahnung.
Marlboro Man war schon vergeben.
Schimpfwörter Man oder sowas.
Credit Man.
Ja, sehr schön. Frank, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir diesen sehr, sehr guten Film geschaut zu haben oder besprochen zu haben. Und ich hoffe, es hat unseren Zuhörern auch gefallen, sich nochmal wieder so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen oder tatsächlich sich ein bisschen Inspiration zu holen für einen schönen Nachmittag oder Abend, wenn man sich einen guten Film angucken könnte.
Absolut.
No? Dann sag ich.
Bevor du die großen abschließenden Worte sagst, würde ich sagen, wenn das bei euch auch angekommen sein sollte, wir haben natürlich gerne auch erstens gerne mal irgendwie über irgendwelche Kanäle an uns Vorschläge für Filme, die wo ihr sagt aus den 90ern, die man sich vielleicht mal reinziehen sollte, und wir werden es mit Sicherheit auch nochmal hinsetzen und werden uns den einen oder anderen auch nochmal rauspicken, um diese Serie hier vielleicht auch fortzusetzen.
Ja, gerne.
Und
sind ja schon ein paar Filme gefallen jetzt. Also während unseres Gesprächs ein paar gute Filme gefallen. Ich denke mal, wir versuchen uns doch so ein bisschen Filme rauszupicken, die eben nicht jeder kennt, wie du schon gesagt hast. Ne? Also Matrix kann man vielleicht mal besprechen, aber ist halt auch so, den kennt halt auch jeder. So,
ne? Ja, das stimmt.
Also da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber sagen. Da wissen andere Leute auch besser Bescheid als wir. Wie immer. Ja. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Frank, ich bedanke mich bei dir für das nette Gespräch.
Und ich danke auch dir und natürlich den Zuhörern.
Vielen Dank. Ja, danke, sehr gerne. dann bleibt uns gewogen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.